Es war eine Gefängnissimulation und Philipp Zimbardo, der damals leitende Psychologe, wollte eben herausfinden, wie sich diese Institution Gefängnis und die damit verbundenen Rollen von Wärter und Insassen und eben auch dieses Machtgefälle, wie sich das auf das Erleben auswirkt von den Menschen, auf das Verhalten. Und Anlass gegeben haben eigentlich so damals die Zustände in amerikanischen Gefängnissen. Da kam es häufiger zu Aufständen und natürlich auch zum blutigen Niederschlagen von solchen Aufständen. Und weiterhin wollte Zimbardo auch so ein bisschen wie viele Kollegen zu seiner Zeit die Geschehnisse vom Holocaust und vom Zweiten Weltkrieg ein bisschen aufarbeiten und einfach herausfinden, welche situativen Faktoren dazu führen, dass Menschen böse werden.
Was zur Bekanntheit dieses Experiments ja beigetragen hat, ist ja letztlich der Verlauf. Denn dieses Experiment musste abgebrochen werden. Was ist denn passiert? Wie ist es dazu gekommen?
Also man muss erstmal sagen, das Ganze war wirklich sehr gut vorbereitet. Es sollte halt ein sehr natürliches Setting sein, wie du schon gesagt hast. Das fand halt in der Stanford University statt, im Keller von der Jordan Hall. Und muss ich das so vorstellen, es gab eine Zeitungsannonce, da wurden einfach junge Männer gesucht, die halt an der Gefängnissimulation teilnehmen wollen. Die haben $15 pro Tag bekommen, also war auch gutes Geld zu der Zeit. Und die wurden dann eingeladen, es wurden Tests gemacht. Und die Leute, die sich da halt am mental und physisch stabilsten herausgestellt haben und die auch wirklich vorher keine antisozialen Verhaltensweisen gezeigt haben, die wurden dann eben zufällig, also wirklich mit Münzwurf, den Wärtern und den Insassen eben zugeteilt, den Rollen. Ja, und dann ging das Ganze los am 14. August. Man muss sich das wirklich so vorstellen, da kam wirklich die öffentliche Polizeibehörde und hat die Insassen festgenommen vor ihren Familienmitgliedern, allem drum und dran. Die wurden dann in das Gefängnis gekarrt und dort gab es eine Leibesvisitation. Die wurden ausgezogen, ihnen wurden alle persönlichen Gegenstände weggenommen. Und dann ging das Ganze los, ja. Also am ersten Tag war noch alles relativ unauffällig, ne? Also alle haben sich so ein bisschen beschnuppert, haben ihre Grenzen schon mal so leicht ausgetestet. Und dann kam so ein bisschen Langeweile auf anscheinend. Also die Wissenschaftler dachten auch schon, das wird nichts, das müssen wir abbrechen, da kommt eh nichts raus. Und dann haben halt die Gefängniswärter angefangen, ihre Grenzen tatsächlich auszutesten und haben zum Beispiel zum Nachtappell gerufen, obwohl gerade erst das Licht ausging sozusagen, haben die Leute, die Insassen dazu gezwungen, ihre Nummern vorzuzählen sozusagen. Also ihnen wurde sozusagen der Name weggenommen, sie haben nur noch Nummern gehabt. Und sie mussten Hampelmänner machen, sie mussten Liegestütze machen, also so total sinnlose Aktivitäten eigentlich. Und am zweiten Tag kam es dann auch schon zur Rebellion von den Insassen. Die haben halt ihre Gefängniszellen versperrt mit den Matratzen. Die haben sich ihre Haarnetze runtergeworfen und haben halt rebelliert. Und das wurde dann niedergeschlagen. Und das war eigentlich so der Auslöser für das teilweise sehr sadistische Verhalten von den Wärtern. Also die haben dann wirklich ihre Machtposition ausgenutzt. Sie haben, wie gesagt, noch weiter diese sinnlosen Aktivitäten von den Insassen abverlangt. Aber es kam dann eben auch dazu, dass sie beleidigt haben. Sie haben sie gezwungen, sich nackt auszuziehen, irgendwie da in Eimer zu machen und haben ihnen die Betten und das Essen weggenommen. Also wirklich ganz schlimme Zustände. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ein Insasse, das ist der bekannteste mit der Nummer 8612, nach 36 Stunden schon einen Nervenzusammenbruch hatte. Also der hat ganz unkontrolliert geweint, depressive Symptomatik gezeigt, der total wirr geredet und war halt komplett fertig und musste entlassen werden. Also das war dann einfach nicht mehr vertretbar. Das war der dritte Tag und es ging eigentlich, kurz gesagt, die ganze Zeit so weiter. Das Schlimme war aber eben, es hat keiner abgebrochen zu dem Zeitpunkt. Das haben alle gesagt, nee, wir machen weiter. Das entwickelt sich gerade so gut, da kommen jetzt so geile Ergebnisse raus. Wir müssen das jetzt irgendwie weiterführen. Und die Wärter wurden halt auch immer dazu angehalten, alles zu tun, um Recht und Ordnung wiederherzustellen, auch Verstärkung zu rufen. Also es ging eigentlich immer darum, dass die so Schichten hatten. Also da waren nicht immer alle anwesend, aber die durften dann auch Verstärkung rufen. Aber die Regel war, keine physische Gewalt anzuwenden. Ich meine, die hatten Schlagstöcke und alles. Und die haben sie dann aber trotzdem auch angewendet und es hat keiner irgendwie interveniert. Und erst am sechsten Tag kam dann die Freundin von Philipp Zimbardo, Christina Maslach, zu dem Experiment in die heiligen Hallen sozusagen und hat gesehen, was da für Zustände herrschen, hat gesagt, sag mal, ey, was machst du da mit den Jungs? Was passiert hier gerade? Siehst du das eigentlich noch? Und zu dem Zeitpunkt hat dann Zimbardo gemerkt, wow, okay, das eskalierte gerade und hat dann das Experiment abgebrochen.
Du deutest auch schon Aspekte an, die vielleicht so ein bisschen fragwürdig sind. Also zum einen, dass halt solche Zustände so lange aufrechterhalten werden in einer Situation, die man ja beeinflussen kann. Und aber tatsächlich, dass es ja vielleicht ja sozusagen eine Beeinflussung auch der Teilnehmenden gegeben hat durch die Leute, die das Experiment durchgeführt haben. Was sind das für Kritikpunkte, die auch methodisch, die an diesem Experiment geübt wurden?
Genau. Also mal ganz abgesehen von diesen ethischen und moralischen Bedenken, dass man da überhaupt junge, unschuldige Männer in so eine Gefängnissituation packt und sich selbst überlässt, ist halt wirklich die Frage, warum hat man nicht früher eingegriffen? Und da ist halt so ein Hauptkritikpunkt, dass Zimbardo selbst, der hat sich im Grunde in die Rolle des Gefängnisdirektors begeben und wurde Teil von dem Experiment. Und das ist eigentlich etwas, was wir immer versuchen, wirklich zu vermeiden als Psychologen, weil es dann zu sogenannten Versuchsleitereffekten kommen kann. Das heißt, man hat Erwartungen vorab, was rauskommen soll. Also man wünscht sich, was rauskommen soll. Und auch wenn man das nicht bewusst zugeben möchte, unbewusst zeigt man halt Verhalten und sagt Dinge, die dann zu diesem Ausgang führen könnten. Und einfach, dass Zimbardo da so involviert war und auch seine wissenschaftlichen Kollegen, das war auf jeden Fall so ein ganz großer Kritikpunkt, der zu führte, dass das eben ja ein bisschen fragwürdig ist, das Experiment. Und damit verbunden ist natürlich auch, dass letztendlich Zimbardo am Ende gesagt hat, ja, das ist ja alles ökologisch valide, also das ist ja alles ein natürliches Setting gewesen sozusagen, ne? Und die haben sich halt in ihre Rollen einfach da so eingefunden. Aber die Frage ist halt wirklich, wie natürlich war das? Also wie du es gerade schon angesprochen hast, die Wissenschaftler haben schon in gewisser Art und Weise dazu angeregt, Ordnung aufrechtzuerhalten und mit allen Mitteln das eben auch durchzusetzen. Sie haben es nicht abgebrochen, sondern sie haben dann sogar teilweise das Verhalten von den Wärtern selbst Gewalt legitimiert. Und das ist eben, wie gesagt, etwas, was wir eigentlich in der Psychologie so nicht machen sollten. Das heißt, Einfluss nehmen auf die Experimente, auf den Verlauf und auf die Ergebnisse.
Wenn das methodisch so fragwürdig ist, was da bei diesem Stanford Prison Experiment passiert ist, inwiefern gibt es trotzdem Erkenntnisse, auch auf einer psychologischen Ebene, die aus diesem Experiment gewonnen wurden?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass so diese Zustände in amerikanischen Gefängnissen, wie gesagt auch der Zweite Weltkrieg und ja jetzt auch aktuellere wie der Folterskandal in Abu Ghraib zum Beispiel, dass das so Anlass und Situationen sind, wo das Experiment gerne als Erklärung herangezogen wird. Und vor dieser Zeit war es so, dass häufig gesagt wurde, naja, es sind Dispositionen, also es ist die Persönlichkeit, es sind Gene, es sind Hormone, die dazu führen, dass Menschen eben so eskalieren können. Und Zimbardo hat halt eher die Meinung vertreten, das sind situative Umstände. Das heißt, jeder Mensch kann in einer bestimmten Situation, wenn die ihn sozusagen übermannt, zu solchen Verhaltensweisen neigen und die zeigen. Und das muss man schon sagen, das hat eigentlich unser Verständnis von Gewalt und Aggression durchaus geprägt, dass wir nicht nur auf die Persönlichkeit jetzt mittlerweile gehen, sondern eben sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine Kombination und situative Faktoren sind nicht zu vernachlässigen. Und das ist, also das muss man schon sagen, das hat unser Fach durchaus geprägt. Auch, dass ethische Richtlinien jetzt wesentlich strenger kontrolliert werden, das war zu der Zeit eben auch nicht so. Und jetzt haben wir wirklich sehr strenge Ethikkommissionen, weshalb das Experiment in der Form so jetzt wahrscheinlich nicht nochmal durchführbar wäre. Aber ich glaube, letztendlich hat das vor allem Philipp Zimbardo unglaublichen Ruhm eingebracht. Ne, da war halt zu der Zeit ein, ich sage jetzt mal, relativ unbekannter Psychologe und hat jetzt einen Millionenbestseller geschrieben. Es kamen mehrere Filme raus. Er wird wirklich immer, wenn irgendein Attentat ist, ein Amoklauf, irgendwas in Gefängnissen, wird er zitiert und wird zu Interviews gerufen. Und diese ganze Kritik scheint auch recht gut an ihm abzuprallen, muss man sagen. Also er rechtfertigt das immer noch und steht da immer noch vollkommen dahinter.